Hallo und herzlich willkommen im Ist doch was du willst Podcast, deinem Lieblingspodcast zu gesunder Ernährung zwischen Psychologie und Wissenschaft. Denn Wissen ist die eine Sache, wie wir uns dann aber verhalten, das steht häufig auf einem ganz anderen Blatt Papier geschrieben. Du bist hier genau richtig, wenn du dein Essverhalten verstehen willst und konkrete und alltagstaugliche Impulse brauchst, wie du es positiv beeinflussen kannst. Aber ich muss dich warnen. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir keine Kontrolle oder Regeln in unserer Ernährung brauchen, sondern dass Essen leicht, entspannt und genussvoll sein darf. Und wie genau das auch für dich funktioniert, das erfährst du hier. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zur Episode 180. Heute geht es um fehlgeleitete Intuition und die Frage, ob hochverarbeitete Lebensmittel und die ständige Verfügbarkeit von Essen meine inneren Signale stören. Die Inspiration zu der Episode war zum einen die Nachricht einer Hörerin, zu der komme ich noch im Detail. Sie hat mir nämlich erlaubt, sie auch teilweise vorzulesen und in dieser Episode so ein bisschen zu bearbeiten. Und ich hatte am selben Tag eine Diskussion mit einer Kollegin zum Thema, welche Rolle spielen hochverarbeitete Lebensmittel beim intuitiven Essen. Und tada, hier ist die Podcast-Episode dazu. Was bedeutet überhaupt Intuition beim Essen? Das bedeutet, dass wir innere Signale wie Hunger, Sättigung, Appetit und Wohlbefinden spüren, sie versuchen zu hören und danach zu handeln, ohne äußere Regeln oder Vorgaben zu befolgen. Und die Intuition beim Essen basiert auf Erfahrungen, Gewohnheiten und einem unbewussten Wissen darüber, was dem Körper gut tut. Und die Intuition ist so wichtig, denn sie hilft uns, den eigenen Bedürfnissen entsprechend zu essen, ohne externe Regeln oder Kontrolle. Und beim intuitiven Essen glauben wir daran, dass der Körper sozusagen am besten Bescheid weiß. Also man könnte auch sagen, du bist die Expertin deines Körpers und die 10 Prinzipien helfen uns dabei, ja, wieder dieses Vertrauen aufzubauen, dass der Körper uns auch die, in Anführungszeichen, richtigen Signale sendet. Und wir sind ja alle mit dieser Fähigkeit geboren worden, intuitiv zu essen. Und trotzdem fällt es vielen Menschen extrem schwer, auf ihren Körper zu hören. Und deswegen kam auch die Frage, ist meine Intuition fehlgeleitet? Also kann ich mich denn da wirklich drauf verlassen, dass der Körper die richtigen Signale schickt? Und tatsächlich ist das eigentlich die Herausforderung beim intuitiven Essen oder sozusagen die, in Anführungszeichen, Aufgabe, dass du unterscheidest zu lernen, was sich nur so anfühlt, als wäre es Intuition, aber eigentlich von äußeren Faktoren beeinflusst ist und gesteuert ist und was die echten Signale des Körpers sind. Und eben durch das Üben dieser Unterscheidung dann auch wieder lernen, dem Körper wieder zu vertrauen. So, und wenn wir jetzt einfach beschließen, ich vertraue jetzt meinem Körper, no matter what, ja, und auf die anderen Sachen achte ich gar nicht, dann ist tatsächlich die intuitive Ernährung zum Scheitern verurteilt. Wenn du dir einfach nur die bedingungslose Erlaubnis gibst zu essen, dann wird das in einen riesengroßen Essanfall ausarten, der sich vielleicht über Tage, Wochen, Monate, Jahre hinziehen wird. Und dann wirst du auf jeden Fall auch eine fehlgeleitete Intuition haben. Denn das ist nämlich ehrlich gesagt das, was ich glaube, was mir jetzt auch so erst in der Episode klar geworden ist. Ich glaube, dass es so unheimlich viele Faktoren gibt, die dazu beitragen, dass wir in unserer Intuition fehlgeleitet sind, dass das auch wahrscheinlich für die meisten Menschen der Fall ist. Also wir können davon ausgehen, dass wir alle ein Stück weit oder vielleicht auch eine extrem fehlgeleitete Intuition haben. Und die kann dann dazu führen, dass Menschen entweder zu restriktiv essen oder regelmäßig über den eigenen Bedarf hinaus. Und das ist tatsächlich die Aufgabe des intuitiven Essens oder die Hilfestellung, die die 10 Prinzipien der intuitiven Ernährung geben, dass wir uns diesem Prozess, wieder intuitiv essen zu lernen, systematisch widmen und diesen angehen können. Also, ne, wirklich nochmal, weil das so wichtig ist. Du kannst im Prinzip davon ausgehen, dass deine Intuition wahrscheinlich fehlgeleitet ist. Ja, besonders wenn du eine Geschichte mit Essstörungen hast, wenn du eine Geschichte mit einer chronischen Diätvergangenheit hast und dass du die 10 Prinzipien der intuitiven Ernährung nutzen kannst, um dich wieder mit dem eigenen Körper zu verbinden, um die Intuition, um deine Intuition wieder in eine natürliche Bahn zu lenken. Und, ich sag's nur ungern, aber du musst die Arbeit machen. You have to do the work. Das macht natürlich Sinn, sich die Zusammenhänge klar zu machen, nur zu lesen, Podcasts zu hören, sich wirklich schlau zu machen. Und das werden wir jetzt auch gleich machen, weil ich gehe natürlich gleich auf die Faktoren ein, warum die Intuition fehlgeleitet ist. Und ich empfehle es auch sehr, dass du dich mit der wissenschaftlichen Datenlage oder mit, also wirklich mit Wissen fütterst. Aber nur intellektuell zu verstehen, was intuitive Ernährung ist, reicht nicht, um dich wirklich zur intuitiven Esserin zu machen oder um wirklich zur intuitiven Esserin zu werden. Also du musst das auch fühlen, nicht nur verstehen. Und die Voraussetzung dafür ist, sich mit dem eigenen Körper verbinden zu können. Und das ist für manche Menschen nicht sicher. Also gerade wenn Traumata im Spiel sind, kann sich das unsicher anfühlen, den eigenen Körper zu spüren, sich wieder mit dem eigenen Körper zu verbinden oder sich überhaupt mit ihm zu beschäftigen. Und dann kann das auch sein, dass da Vorarbeit geleistet werden darf. Zum Beispiel in einer Psychotherapie oder in einer systemischen Therapie. Sich da erstmal Glaubenssätze anzugucken, sich erstmal das Körperbild anzugucken. Das kann natürlich auch mit dem Prozess des intuitiven Essenlernens verwoben werden. Aber es kann natürlich auch sein, dass wirklich Dinge dagegen sprechen, dass du dich mit deinem Körper verbinden kannst. Und dann wirst du mit den 10 Prinzipien der intuitiven Ernährung immer nur an der Oberfläche kratzen können. Und dann ist natürlich die Frage, wie viel von deiner Intuition dann auch zwangsläufig fehlgeleitet sein bleiben wird. Ne, verstehst du, was ich meine? Also es reicht nicht, sich das nur intellektuell sich klar zu machen, was intuitiv Essen bedeutet, sondern die Herausforderung ist, sich auch wirklich darauf einzulassen, sich mit dem Körper zu verbinden, wirklich ins Spüren zu kommen. Und ich kann dir da das Workbook Intuitiv Essen von Evelyn Tribuli und Elise Resch empfehlen oder zum Einstieg auch die 10 Episoden, die ich zu den 10 Prinzipien des intuitiven Essens aufgenommen habe. Ich verlinke die dir natürlich in den Shownotes und da ist auch bei jedem Prinzip ein Coaching-Impuls dabei. Also ich erkläre zuerst, um was es geht, was das Ziel ist und dann kommt ein bisschen Wissen, aber dann kommt auch immer ein Impuls, wo du dann in die Umsetzung gehen kannst. Intuition ist eigentlich die Fähigkeit oder wird beschrieben als die Fähigkeit, etwas unmittelbar zu erfassen oder zu verstehen ohne bewusste Überlegung. Und das, was wir dann unter Intuition verstehen, beruht auf unbewusst verarbeiteten Erfahrungen, Mustern und Wissen, die sich über die Zeit angesammelt haben. Also das ist ganz wichtig, sich das klar zu machen. Intuition ist nichts Statisches, nichts Feststehendes, sondern sie ist fließend, sie ist veränderbar und wenn sie fehlgeleitet ist, bedeutet das, dass wir sie auch durch eben Erfahrungen und Wissen und zu fühlen wieder in eine natürlichere Bahn lenken können. Und um auch hier nochmal gleich zu Beginn auf einen Mythos einzugehen und den gleich zu entkräften. Ja, also viele Menschen denken ja, dass sie beim intuitiven Essen nur auf ihre Intuition hören müssen oder dürfen und dann auch keine rationalen Entscheidungen mehr treffen. Ja, also dass sozusagen das Wissen, das sie haben vielleicht über Ernährung, dann auch gar nicht mehr in Entscheidungen eingehen darf. Und das stimmt nicht. Und hier mal so als Beispiel, als einfaches Beispiel, das ist so der sogenannte praktische Hunger. Im Rahmen der intuitiven Ernährung würden wir beispielsweise, wenn wir uns in einer Situation befinden, wo wir von 11 bis 1 in einem Meeting sind, und es ist jetzt vielleicht 10:30, und wir wissen, grundsätzlich habe ich um 12 Uhr Hunger, dann würde ich im Sinne der intuitiven Ernährung jetzt die Entscheidung treffen, beispielsweise etwas Kleines zu essen, auch wenn ich jetzt gerade nicht hungrig bin, weil ich schon vorausahne sozusagen, wie mein Körper in einer Stunde oder in 1,5 Stunden reagieren wird, nämlich hungrig, so dass ich mich nicht mehr aufs Meeting konzentrieren kann oder ne, wenn mir dann vielleicht jemand suboptimal kommt, ich der Person dann den Kopf abbeißen will, was ja vielleicht auch nicht so kollegial wäre, ne, dass ich mir halt vorher schon überlege, okay, so wird die Situation sein und jetzt sorge ich vor. Also intuitive Ernährung bedeutet eigentlich nichts anderes, als die Rahmenbedingungen zu schaffen für ein bedürfnisorientiertes Essverhalten, das aus Selbstfürsorge motiviert ist. Das ist intuitives Essen. Und vielleicht noch ein anderes Beispiel, um mal so diesen Gegensatz intuitiv Essen und Diätmentalität klar zu machen. Ich persönlich, ich vertrage spätes Essen nicht sehr gut. Ich weiß nicht genau, ob das jetzt vielleicht an meiner Histaminintoleranz liegt. Also es ist jetzt gar nicht so, dass ich dann irgendwie nachts nicht schlafen kann oder so. Aber ich wach dann irgendwie morgens verquollen auf oder mir tun irgendwie Gelenke weh oder so. Also je später ich esse, umso schlechter geht's mir am nächsten Morgen. Und das ist natürlich jetzt kein Zustand, den ich haben möchte. Und natürlich passiert es auch ab und zu, dass ich abends spät esse. Aber wenn sich's halt vermeiden lässt, dann achte ich schon darauf, dass ich so ein bisschen Zeit habe zwischen ich esse was und ich gehe dann ins Bett. Also ich kann das auch überhaupt nicht erklären. Das ist eine Erfahrung, die ich schon häufig gemacht habe. Und natürlich kann es mir auch schlecht gehen oder ich verquollen sein, wenn ich jetzt nicht spät abends gegessen habe. Also da gibt es natürlich noch andere Faktoren, aber ich habe so für mich diesen Zusammenhang irgendwie hergestellt. Und wäre ich jetzt noch in der Diätmentalität, dann würde ich mir sowas sagen wie, ich darf spät abends nicht essen und ich würde mir das verbieten. Ich würde da eine Regel aufstellen. Und beim intuitiven Essen ist es so, dass ich mich frage, ne, wie kann ich mich tagsüber gut versorgen? Wie kann ich mein Abendessen sättigend gestalten, damit ich nicht spät abends nochmal Hunger bekomme? Und dann, ne, weil wenn ich das nämlich nicht mache, wenn ich den ganzen Tag zu wenig esse, dann sagt mir abends meine, in Anführungszeichen, Intuition vielleicht, dass ich jetzt die Tüte Chips inhalieren soll, aber dann ist es eigentlich nur ein aus der Entbehrung gesteuertes Essverhalten. Also beim intuitiven Essen überlege ich sozusagen schon vorher, was brauche ich, damit ich diese zum Beispiel 2 Stunden Pause habe zwischen ich esse was und gehe dann schlafen. Na, nicht, weil es eine Regel ist, sondern weil ich merke, das tut mir gut. Und dann ist eher so die Frage, wie kann ich die passenden Rahmenbedingungen für mich schaffen? So, und jetzt, um überhaupt unterscheiden zu können, jetzt kommen wir wieder zu dem Wissenspart, ja, ist es wichtig, sich die Einflussfaktoren, die die Intuition fehlleiten können, mal genauer anzuschauen. Ich habe gerade schon gesagt, aus der Entbehrung gesteuertes Essverhalten. Ja, wenn ich zu wenig esse, dann wird es verdammt schwierig, sich wirklich den Prinzipien der intuitiven Ernährung zu öffnen. Wenn ich hungrig bin, dann funktioniert das einfach nicht richtig. Und ich war in meinem Leben leider schon sehr oft sehr hungrig, denn ich habe bestimmte Lernerfahrungen gemacht. Ne? Gerade in unserer Welt, in der der schlanke Körper, der in Anführungszeichen bessere ist, in der dicke Körper abgewertet werden, habe ich häufig schon die Erfahrung gemacht oder mir wurde das suggeriert, bewusst und unbewusst, aktiv und indirekt, dass es besser ist, weniger zu essen. Und das stimmt aber so einfach nicht. Aber es ist was ich gelernt habe, es ist was mich geprägt hat. Und das hat natürlich auch mein Essverhalten geprägt. Ne? Und man könnte auch sagen, das hat meine Intuition beim Essen geprägt. Ne? Intuition heißt ja im Prinzip nur unbewusst schnell Entscheidungen zu treffen. Man sagt ja auch manchmal so aus dem Bauch heraus Entscheidungen treffen. Und dieser Prozess, der läuft aber über verschiedene Mechanismen. Also Intuition ist ja nichts Starres, sondern wir formen diese ja auch. Und beispielsweise kann das sein, dass durch meine Diätvergangenheit ich Hunger- und Sättigungssignale sozusagen konditioniert habe. Also vielleicht kennst du dieses Experiment mit den Pavlovschen Hunden, da wird ein Glöckchen geläutet und dann kriegen die immer was zu essen. Und es dauert nicht lang, da müssen die Forschenden nur das Glöckchen läuten und dann zeichnen die Hunde Speichelfluss, weil sie glauben, es gibt jetzt was, obwohl überhaupt kein Essen in Sicht ist. Und so machen das Diäten im Prinzip auch mit Hunger- und Sättigungssignalen. Ne, wenn ich zum Beispiel gelernt habe, ich darf nach 18 Uhr nichts mehr essen oder nach 19 Uhr, dann habe ich möglicherweise abends weniger Hunger, selbst wenn mein Körper Energie benötigt. Aber mein Körper sagt sich halt irgendwann, ich sende ja ständig das Signal, sie hört eh nicht auf mich, warum mir die Mühe machen. Und dann wundern wir uns oder sind überrascht, ne, wenn wir plötzlich die Tafel Schokolade oder die Chips inhaliert haben. Dabei ist das eigentlich zu erwarten. Und deshalb ist es bei mir in der Beratung immer der erste Schritt und hier gilt auch mal Quantität vor Qualität. Es ist unfassbar schwierig, intuitiv zu essen, wenn du nicht ausreichend isst. Wir gucken also wirklich erstmal, ist meine Klientin ausreichend versorgt, bevor wir dann sozusagen uns an die Qualität der Ernährung machen oder ob wir bestimmte Nahrungsmittel kombinieren können oder was wir noch vielleicht hinzufügen können, um zum Wohlbefinden oder der Gesundheit beizutragen. Also es geht wirklich erstmal darum, ausreichend zu essen, weil wenn du nicht gesättigt bist, wenn du in so einem Zustand eines Energiemangels die ganze Zeit bist, dann wird dich auf jeden Fall deine Intuition fehlleiten. Oder wir haben zum Beispiel ja auch so gesellschaftliche Regeln, isst den Teller leer oder wir haben so diese ganze Sache mit dem emotionalen Essen, emotionale Prägungen, Schokolade tröstet. Wenn wir immer wieder Trost im Essen suchen, dann aktivieren wir da wie so ein Muster, das wir dann immer wieder abspulen lassen. Und ich habe auch schon einige Episoden zum emotionalen Essen gemacht. Die werde ich dir auch auf jeden Fall verlinken, falls du da noch ein bisschen näher reinhören willst. Dann haben wir natürlich die Rolle der ständigen Verfügbarkeit von Essen, die dazu beitragen kann, unsere Intuition fehlzuleiten. Wenn wir uns das jetzt mal historisch angucken, unser Körper ist nicht darauf aufgelegt, auch unser Geist ist nicht darauf ausgelegt, ständig Zugang zu Essen zu haben. Und wir haben uns in unserer modernen Welt sehr viele Umgebungsfaktoren geschaffen, die uns dazu bringen können, mehr zu essen, als wir eigentlich brauchen. Ja, also wir haben zum Beispiel die Portionsgröße, die hat sich immer mehr erhöht. Wir sind eigentlich sehr, sehr viel abgelenkt. Wir essen häufig nebenbei. Ich will nicht sagen, dass Ablenkung beim Essen schlecht ist. Sie kann sogar passend dosiert hilfreich sein. Aber diese Achtsamkeit, die wir früher, glaube ich, mehr an den Tag gelegt haben, ja, oder auch Lebensmittel vielleicht mehr zu schätzen, weil wir sie selbst zubereitet haben, weil sozusagen dieser ganze Arbeitsprozess dahinter war. Na, das ist ja auch jetzt oft weg. Wenn ich eine Tüte Chips aufreiß und die inhaliere und mir dann aber auf der anderen Seite mal überlegen würde, wie viel Zeit das gekostet hätte, wenn ich mir das selber hätte zubereiten müssen, wenn ich jetzt selber irgendwie meine Kartoffeln oder was auch immer das sind, in dünne Scheiben hätte schneiden müssen und die dann frittieren müssen oder backen müssen, dann würde ich eventuell vielleicht achtsamer essen, ja, als ich das jetzt vielleicht so mache, weil ich die Chipstüte nur einfach aufreißen muss. Es hat sich ja wirklich ganz, ganz viel verändert, ja, nicht nur die Verfügbarkeit von Essen, sondern eigentlich unser kompletter Lebensstil, auch wie viele Mahlzeiten wir noch zu Hause einnehmen, dass wir mehr Snacks essen als früher, dass wir weniger zum Beispiel auch selbst kochen. Und ich will jetzt gar nicht in dieser Episode darauf eingehen, ob das jetzt gut oder schlecht ist, aber es ist wichtig zu verstehen, dass es nicht nur diese ständige Verfügbarkeit von Essen ist, sondern dass sich auch unsere komplette Esskultur über die letzten 50, 70, 100 Jahre wirklich fundamental verändert hat. Wir haben ganz viele äußere Reize, sehr, sehr viel mehr äußere Reize als früher, die es uns schwieriger machen zu unterscheiden. Ja, was ist denn jetzt echter Hunger und was ist jetzt eigentlich Werbung? Was ist meine soziale Umgebung? Was sind vielleicht jetzt meine Emotionen, die mich zum Essen verleiten? Und auch hier will ich nicht sagen, dass es immer schlecht ist, wenn wir uns von Emotionen zum Essen verleiten lassen. Ich glaube, dass es einfach sehr, sehr viel unbewusster geschieht als vielleicht noch vor einigen Jahrzehnten. Und es kann halt problematisch werden, wenn das sozusagen die einzige Bewältigungsstrategie ist, die wir zur Verfügung haben. Also nur das Essen. Ja, du darfst Essen als Bewältigungsstrategie einsetzen. Es könnte aber problematisch sein, wenn es die einzige Strategie ist, die dir zur Verfügung steht. Und um hier auch nochmal unterscheiden zu können, was es denn für Arten von Hunger gibt, habe ich dir auch eine Podcast-Episode verlinkt. Dies ist die Episode 116, die ja fast eigentlich so diesen Punkt 1, ne, diesen Einfluss von Lernerfahrungen und die Rolle der ständigen Verfügbarkeit eigentlich sehr gut zusammen. Sie heißt, was hilft am besten gegen Hunger? Im Prinzip nur eins, Nahrung, aber welcher Art? Und was ja auch extrem problematisch ist, dass wir zum einen diese ständige Verfügbarkeit haben, ne? Auch hier kommt wieder dieser Punkt 1 und 2 zusammen, und diese Normalität des Essens, das uns ja wirklich tagtäglich begleitet, dass wir mehrmals am Tag tun, was ein ne, existenzielles Bedürfnis für uns ist, uns Nahrung zuzuführen. Und andererseits existieren diese Regeln und Verbote, die suggerieren, dass bestimmte Lebensmittel oder bestimmte Arten zu essen vermieden werden sollten. Und da kommen wir natürlich ganz, ganz schnell in eine sogenannte kognitive Dissonanz. Und die beschreibt das unangenehme Gefühl, das entsteht, wenn jemand zwei oder mehr widersprüchliche Gedanken, Überzeugungen oder Verhaltensweisen gleichzeitig erlebt. Und dieses innere Spannungsgefühl, das führt dann oft dazu, dass Menschen versuchen, diese Dissonanz zu reduzieren. Meistens, indem sie ihre Gedanken oder ihr Verhalten oder beides anpassen. Und gerade ne, dadurch, dass wir zum einen diese strikten Regeln haben oder diese strikten Vorgaben und zum anderen diesen Nahrungsüberfluss, führt das bei vielen Menschen dazu, dass sie so zwischen diesen Extremen hin und her pendeln. Ja, also hungern und überessen im Wechsel. Und dann haben wir, ich habe es jetzt schon ein paar Mal angesprochen, natürlich auch die hochverarbeiteten Lebensmittel. Und das ist schon die Frage, ne, verändern die unsere Wahrnehmung? Auf jeden Fall werden sie das tun, weil wir ja zum Beispiel auch Lebensmittel haben, gerade die hochverarbeiteten, die sind designed, um eine bestimmte Wirkung zu erzielen. Also da wurde das Verhältnis von Fett, Zucker, Salz in Kombination mit einer bestimmten Textur sehr bewusst gewählt, um das Belohnungssystem stark zu aktivieren. Also die Lebensmittel werden so designt, dass es uns schwerfällt aufzuhören, dass wir mehr essen wollen, dass wir mehr kaufen, weil das natürlich auch profitabel ist für die Firmen, die diese Lebensmittel anbieten. Und dann haben wir gerade bei hochverarbeiteten Lebensmitteln auch oft das Problem, dass sie es uns schwer machen, eine echte Sättigung zu spüren. Ja, wenn ich irgendwas sehr, sehr gut kauen muss, wenn ich irgendwie na, vielleicht auch was achtsam esse, weil ich selber zubereitet habe, dann dauert es in der Regel länger, als wenn ich jetzt irgendwie ein hochverarbeitetes Lebensmittel mal so schnell nebenbei inhaliere. Und es mir vielleicht gar nicht so richtig bewusst ist und ich dann in den hochverarbeiteten Lebensmitteln oft wenig Ballaststoffe habe, weil Ballaststoffe, die reduzieren die Haltbarkeit von Lebensmitteln, also die sind meistens dann nicht enthalten und dann spüre ich die Sättigung nicht. Oder wenn ich zum Beispiel Getränke habe mit einem hohen Kaloriengehalt, mit einem hohen Zuckergehalt, die machen es mir auch sozusagen schwer, da eine Sättigung zu spüren. Und ich will jetzt nicht sagen, dass du das jetzt nicht mehr essen sollst oder nicht mehr essen darfst, sondern wir dürfen uns nur bewusst machen, dass es ein Unterschied ist, ob wir jetzt feste Nahrung zu uns nehmen, die eventuell relativ unverarbeitet ist, wo wir sehr, sehr viel Energie und Arbeit aufwenden müssen, um die zu zerkleinern und zu verdauen, ne, zu kauen. Oder ob ich halt einfach nur an einem Strohhalm ziehe und so einen Haps, zack, im Mund. Ich muss nicht mal richtig kauen, weil ich kann es einfach so runterschlucken. Das ist natürlich ein extremer Unterschied. Und auch hier wieder, es reicht nicht, sich einfach nur die bedingungslose Erlaubnis zum Essen zu geben, ohne jetzt Körpersignale einzubeziehen. Na, das ist ein ganz, ganz langer Prozess, das auch wirklich zu üben. Und dann habe ich als vierten Punkt jetzt hier nochmal aufgeführt, es gibt bestimmte Erkrankungen, Medikamente und beispielsweise ein aus dem Gleichgewicht geratener Stoffwechsel, die einen Einfluss auf die inneren Signale nehmen können, sodass sie nicht mehr unbedingt verlässlich sind. Und als Beispiel habe ich hier jetzt die Insulinresistenz mitgebracht. Ich habe eine veränderte Blutzuckersteuerung. Also wenn die Körperzellen weniger empfindlich auf Insulin reagieren, bleibt mehr Glukose im Blut, die Bauchspeicheldrüse schüttet daraufhin noch mehr Insulin aus, um die Zellen zur Aufnahme von der Glukose zu bewegen. Und dann kann es sein, dass der Blutzucker Achterbahn fährt, weil dann auf einmal so viel Insulin im Blut ist, dass der Blutzucker in den Keller saust. Und das ist dann auch wieder so ein Signal ans Gehirn, hier muss Energie rein und zwar schnell, am besten leicht verfügbare. Und da bekommt man Heißhunger und das ist natürlich, ja, die Frage, wird das unsere Intuition fehlleiten? Ja klar, auf jeden Fall. Wir haben ja auch beispielsweise eine Beeinflussung von Sättigungssignalen. Beispielsweise wirkt Insulin normalerweise auch als Sättigungshormon im Gehirn. Es kann über die Blut-Hirn-Schranke ins zentrale Nervensystem gelangen, wo es dann an Rezeptoren im Hypothalamus andockt und dann werden Hormone freigesetzt, die Sättigungssignale an andere Hirnregionen weiterleiten und es bindet im Hypothalamus noch an andere Rezeptoren, die normalerweise Hunger fördern und hemmt diese und dadurch sinkt das Hungergefühl. Also das Insulin hat nicht nur einen Einfluss auf den Blutzuckerspiegel, sondern wirkt auch direkt im zentralen Nervensystem. Und bei Insulinresistenz sind aber auch die Insulinrezeptoren im Gehirn weniger empfindlich. Das heißt, das Insulin dockt an und auch hier ist dann diese Signalkaskade in der Zelle gestört. Also die Info kommt sozusagen nicht an, dass eigentlich ausreichend Insulin da ist und dann schwächen sich hier wieder die Sättigungseffekte ab und auch das Hungergefühl wird nicht richtig gehemmt. Wir haben außerdem noch eine Wechselwirkung mit anderen Sättigungsmechanismen, also Insulin verstärkt die Wirkung von Leptin, das ist ein weiteres Sättigungshormon, das vom Fettgewebe ausgeschüttet wird und dämpft auch die Ausschüttung von Ghrelin, dem Magenhormon, das Hunger signalisiert. Und wenn wir dann zu viel Leptin haben zum Beispiel, dann können auch wieder die Zellen leptinresistent werden, also das ist im Prinzip das gleiche dann auch wie bei der Insulinresistenz, dass eigentlich genug da ist, aber das Signal nicht richtig ankommt. Und dann hat man so das Gefühl, nie richtig satt zu sein. Und was Insulin auch noch macht, es beeinflusst die Dopaminregulation im Belohnungssystem. Also neben dem Hypothalamus wirkt das Insulin auch im sogenannten Nucleus accumbens und kann dort die Dopaminfreisetzung modulieren, sodass Essen belohnend wirkt, sobald genügend Energie aufgenommen wurde. Also vielleicht kennst du das auch, dass wenn du so ein bisschen so ausgehungert bist oder vielleicht auch, also ich habe das beim Skifahren immer ganz krass, wenn man dann irgendwie auf die Hütte kommt, der erste Bissen schmeckt nie so gut wie beim Skifahren, habe ich das Gefühl. Und dann wird's, ich sag mal, normaler. Also dieses unglaublich krass Belohnende wird dann weniger. Und das macht beispielsweise auch das Insulin. Und bei einer Insulinresistenz bleibt aber das Belohnungszentrum länger aktiv. Also das Essen schmeckt irgendwie länger besser, wenn man das jetzt mal so ganz platt ausdrückt, ne? Wodurch dann Essen auch anhaltend als angenehm empfunden wird. Also diese Sättigungswirkung, dieses, ich verliere eigentlich das Interesse am Essen, das tritt nicht so richtig nicht so richtig ein. Selbst wenn der Körper eigentlich schon genug Energie hat und weil es halt einfach so belohnend ist und so gut schmeckt und so angenehm ist, essen wir dann weiter, obwohl wir eigentlich schon genügend Energie aufgenommen hätten. Das heißt, bei einer Insulinresistenz können diese Steuermechanismen aus dem Gleichgewicht geraten, ne, was dann auch wieder zu einem anhaltendem Hunger oder einer reduzierten Sättigung führt und natürlich so auch das Essverhalten beeinflussen kann. Da kann es sein, dass unsere Intuition fehlgeleitet ist. Ja, auf jeden Fall. Und es ist aber wichtig, das zu wissen, um da beispielsweise auch in der Ernährungsberatung einwirken zu können. So, und jetzt komme ich zur Nachricht meiner Hörerin. Also das, ne, was du jetzt gerade schon so alles erfahren hast, bitte mal im Hinterkopf behalten. Die Nachricht, die war ziemlich lang. Ich gebe dir mal eine kurze Zusammenfassung, gehe aber dann auch nochmal auf einzelne Punkte ins Detail ein. Also die Hörerin hört meinen Podcast schon länger und kam dadurch zur intuitiven Ernährung. Und sie sagt selbst, sie hatte einen grandiosen Start vor einigen Jahren und dann eine lange Phase, in der sie ihr Essverhalten als ausgewogen und mühelos empfand. Und ich kann mich auch noch super dran erinnern, sie hat nämlich damals eine E-Mail geschrieben, die total goldig war. Und sie hatte dann einen, sie nennt es gesundheitlichen Crash mit Schlaflosigkeit, Herzrasen, Erschöpfung. Und die Ursache war erst nicht richtig klar und dann aber eine neu entwickelte Histaminintoleranz, die ihr bis dahin unbekannt war. Und wenn sie jetzt so drauf zurückschaut, dann stellt sie fest, dass ihre Intuition sie unbewusst immer stärker zu histaminreichen Lebensmitteln geführt hatte. In dieser Phase, in der sie ihr Essverhalten als ausgewogen und mühelos empfand. Und seit diesem Crash isst sie jetzt nach einem Plan, weil sie Angst hat, dass sich das wiederholt. Und sie hat mehrfach getestet, sagt sie, ob sie sich wieder intuitiv ernähren kann, aber ihre Intuition lenkt sie weiterhin auf genau die Lebensmittel, die ihr schaden. Und sie fragt sich natürlich, wie das sein kann, dass ihre Intuition so, sie nennt es, fehlgeleitet ist. Und ne, beispielsweise so, wenn sie jetzt emotional isst, dann kann sie diese emotionalen Essmuster erkennen, aber beim Histamin fehlt ihr da total die Erklärung. Und es ist eine zentrale Frage, die sie beschäftigt ist, warum signalisiert ihr Körper immer wieder, dass er genau das braucht, was ihr langfristig schadet? Und sie fragt sich natürlich, kann sie ihrer Intuition jemals wieder vertrauen und hat dann die Frage sozusagen an mich weitergeleitet. Also erstmal vielen Dank für dein Vertrauen und für diese großartige E-Mail, da steckt so viel drin und ich habe von ihr die Erlaubnis, jetzt im Podcast Schritt für Schritt anzuschauen und auch durchzugehen. Bevor ich das jetzt aber mache, erst ein Disclaimer. Also die Hörerin ist nicht bei mir in Behandlung, ich kenne sie und auch ihre Geschichte nur sehr wenig. Wir hatten ein paar wenige Male E-Mail-Kontakt und deshalb sind es jetzt keine Empfehlungen, die ich gebe, sondern das sind Gedanken und Impulse, die ich teile und die können richtig sein oder nicht. So mache ich das in der Beratung im Prinzip auf. Ich stelle Thesen auf und dann gehen wir diesen Thesen zusammen nach. Und das kann ich jetzt aber natürlich nicht, weil das ja sehr einseitig ist. Sie hat mir die E-Mail geschrieben und aus den Informationen, die sie mir gegeben hat, kann ich jetzt sozusagen nur das rauslesen, was da steht und ich kann nur reagieren, aber ich kann jetzt nicht nochmal nachfragen. Und ich hatte so direkt beim Lesen eine Vermutung, also wie gesagt, das ist eine These, die ich jetzt aufstelle, und zwar auch aus der Erfahrung. Also ich habe das relativ oft in der Beratung, dass KlientInnen zu mir kommen und sagen, ja, sie haben irgendwie so die größten Baustellen beim Essen beseitigt, sie haben verstanden, wie intuitives Essen funktioniert und sie denken auch schon, dass sie einiges umgesetzt haben. Und dann gehen wir da so ein bisschen näher rein, wir gucken uns Glaubenssätze an und dann haben wir oft so einen Aha-Effekt und das geht mir selbst auch so, ne, dass ich oft denke, dass ich an bestimmten Stellen schon viel weiter bin, da kommt mir das Leben dazwischen und es bringt dann Dinge zum Vorschein und da darf ich da nochmal genau hinschauen. Ne, also meine These ist natürlich, und das wäre so das Erste, wo ich in der Beratung nachgehen würde, ist die Hörerin auch wirklich eine intuitive Esserin oder glaubt sie nur intuitiv zu essen. Und es ist ganz wichtig, ne? Es geht mir jetzt nicht darum, dass es die Hörerin eventuell nicht in Anführungszeichen richtig macht und ne, dann kann das ja gar nicht funktionieren und dann ne, werte ich das hier so ab und sage, ja, aber die intuitive Ernährung, die ist total super und ne, sie macht's halt falsch und ja, ist ja ganz klar, dass es nicht funktioniert. Nee. Das gibt's beim intuitiven Essen nicht. Also man kann nichts falsch machen in dem Sinn, aber es gibt Tests, die man machen kann. Das ist die Intuitive Eating Scale 2 heißt die. Die habe ich auch in der Podcast-Episode 151 angesprochen. Woher weiß ich, ob ich schon intuitiv esse? Und also das ist ein Test, den man machen kann. Und anhand dieses Tests lässt sich Rückschlüsse darauf ziehen, wie intuitiv jemand schon ist. Und das ist also ein Instrument zur Erfassung des intuitiven Essverhaltens von Erwachsenen. Das wird auch in Studien benutzt. Und das wäre so das Erste, was ich mir mal angucken würde. Und ich habe beispielsweise in meinem Anamnesebogen auch bestimmte Fragen. Ich habe das Fragen zu Glaubenssätzen genannt. Und auch da kann ich natürlich einiges rauslesen. Da sind so Sachen gefragt wie, ich kontrolliere mein Essverhalten, ich teile Lebensmittel in gut und schlecht ein. Und je nachdem, wie viel Ja da angekreuzt wird, umso wahrscheinlicher ist es eben, dass die Person noch relativ viele Regeln und Verbote in der Ernährung hat und die ihr aber eventuell auch gar nicht bewusst sind. Also das ist so das Erste, ne? Dass ich jetzt mal in Frage stelle, also ich tue das jetzt mal überspitzt formulieren, ich stelle in Frage, ob das wirklich ein intuitives Essverhalten ist, was die Hörerin zeigt oder ob sie sich, wie ich das vorhin angesprochen habe und jetzt auch wieder total überspitzt, ja, sich in Anführungszeichen nur die Erlaubnis gegeben hat, alles zu essen, was sie möchte und aber an den anderen Prinzipien nicht viel gearbeitet hat. Ja, und wie gesagt, es geht nicht darum, dass es die Hörerin eventuell nicht richtig macht, sondern das ist so ein bisschen so eine Einschätzung, ne, wo stehen wir? Und das würden wir in der Anamnese zum Beispiel bei der Ernährungsberatung machen. Ich gehe mal weiter auf diese E-Mail ein. Sie hat sich sicher gefühlt, dass ihre Intuition sie richtig leitet und sie schreibt da auch so ein ganz tolle Beispiele. Also es war ganz faszinierend für sie, dass sie gezielt Lebensmittel auch gewählt hat, die sie mit alten Kindheitserinnerungen verband. Also sie hatte zum Beispiel einmal Lust auf Spinat und hat sich das dann gemacht und hat dann irgendwie gemerkt, nee, das war nicht das Richtige. Und dann ist ihr eingefallen, oh, sie hat als Kind immer Brennnesselspinat gegessen und dann hat sie sich den gemacht und dann war das genau. Also sie war wirklich total happy so mit dem intuitiven Essen. Und ja, Brennnesselspinat ist auf jeden Fall histamintechnisch ja, nicht so das Wahre. Und sie schreibt dann, ich kenne mich inzwischen gut genug, um zu wissen, das ist mehr als ein, ich will das jetzt haben, sondern eher wie ein körperlicher Mangel, der gestillt werden muss. Also, ne, dass sie so zu den histaminreichen Lebensmitteln sich hingezogen fühlt. Und sie schreibt zum Beispiel auch, ne, so wie ich zum Beispiel an einem Tag zwei Hände voll Kerne und Samen essen kann und mir dann erst einfällt, dass ich ungewöhnlich viel körperlich gearbeitet hatte, vermutlich Magnesiummangel hatte oder einmal hatte sie riesigen Appetit auf Eier, Fisch und Fleisch und dann hat sie so die letzten Tage Revue passieren lassen und dann ist ihr aufgefallen, dass sie den letzten Tagen sehr wenig Protein verzehrt hat. Und ganz wichtig, ne, das sind jetzt Interpretationen von ihr, das hat sie aber nicht nachgeprüft. Und ich komme gleich darauf, warum das total natürlich ist, so zu denken. Beim Magnesiumspeicher zum Beispiel ist es so, ne, der ist nicht innerhalb weniger Tage leer. Es sei denn, wir hätten jetzt außergewöhnlich extreme Umstände, die dann schon so an eine Lebensbedrohlichkeit grenzen, also ne, so schlimme Durchfälle beispielsweise. Und 60% des Magnesiums befindet sich in den Knochen. Wo es als, also die dienen als Reservoir, das ist sozusagen der Speicherort. So etwa 30% sind in den Muskeln und im Gewebe und nur etwa 1% zirkuliert im Blut. Also so dass auch ein Bluttest oft nur begrenzt, was über den Gesamtstatus aussagt. Und der Körper kann Verluste zum Beispiel ausgleichen, indem er die Ausscheidung über die Nieren reduziert und Reserven mobilisiert. Und ja, natürlich kann eine unzureichende Zufuhr den Magnesiumspeicher langsam verringern. Insbesondere wenn gleichzeitig Verluste erhöht sind, das kann durch Faktoren wie Stress oder hohe körperliche Aktivität, Alkohol, bestimmte Medikamente der Fall sein. Und ein echter Mangel mit Symptomen wie Muskelkrämpfen, Erschöpfung oder Herzrhythmusstörungen, das entwickelt sich meist über Wochen und Monate. So. Jetzt möchte ich das natürlich nicht irgendwie abtun, dass vielleicht der Körper so schlau ist, so viel Weisheit verfügt, dass auch so auf diese kleineren Schwankungen möglicherweise direkt eine Reaktion erfolgt. Und ich kann diese Denkweise so gut nachvollziehen, weil ich hatte das beispielsweise auch in der Schwangerschaft. Da hatte ich Lust auf Fleisch, dann wurde mir ein Eisenmangel diagnostiziert und bums war meine Theorie bestätigt. Und wir dürfen aber nicht vergessen, dass unsere Essensintuition eine Mischung aus biologischer Anpassung, individuellen Erfahrungen und Umweltfaktoren ist. Und ja, sie kann wertvolle Hinweise auf Bedürfnisse geben, aber nicht jedes Gelüst oder jede Abneigung sind automatisch ein verlässlicher Indikator für den Nährstoffbedarf. Also da ist die wissenschaftliche Datenlage sehr, sehr gemischt. Also das heißt nicht, dass es jetzt nicht genau so gewesen sein kann. Ich glaube aber, dass wir diese Aussagen sehr mit Vorsicht genießen dürfen. Ja, wir haben zum einen die somatische Intelligenz, die beschreibt die Fähigkeit, innere Signale wie Hunger, Sättigung, Durst oder auch Energielevel wahrzunehmen und richtig zu interpretieren. Und der Körper verfügt über diese ganz feinen Regulationsmechanismen, ja, die helfen können, auf natürliche Weise für sich zu sorgen. Aber auch hier haben wir natürlich immer wieder das Problem, dass diese Regulationsmechanismen durch externe Regeln, durch Gewohnheiten oder durch Umweltfaktoren überlagert werden können. Und wir haben eben auch Studien, die genau das versucht haben nachzuweisen, ja, dass wir Gelüste auf irgendwie ein bestimmtes Lebensmittel haben, aber die zeigen sehr eindeutig, dass diese Gelüste nicht immer mit dem tatsächlichen Nährstoffmangel übereinstimmen. Wahrscheinlich eben auch durch diese externen Dinge, die da halt auch noch reinspielen. Und Schwangerschaftsgelüste, die werden so ganz, ganz oft als klare Körperintuition wahrgenommen und auch anerkannt. Und es ist aber auch spannend, wenn du dir da mal die Studien anschaust, dann siehst du, dass eine kulturelle Prägung eine sehr, sehr große Rolle spielt. Also in unterschiedlichen Ländern gibt es völlig unterschiedliche typische Schwangerschaftsgelüste. Also auch hier siehst du wieder, dass diese vermeintliche Intuition, und ich war fest davon überzeugt, dass auch ich die hatte in der Schwangerschaft, dass die auch wieder auf einer kulturellen Prägung, auf Erfahrung, auf Nachahmung, auf ja auch in einer gewissen Weise Konditionierung wieder beruht. Und ich kann aber diese Denkweise so gut nachvollziehen. Und zwar spielt hier die selektive Wahrnehmung rein, ja. Selektive Wahrnehmung bedeutet, dass unser Gehirn aus der Fülle an Sinneseindrücken bestimmte Informationen bewusst verarbeitet, während andere ausgeblendet oder unbewusst gefiltert werden. Und die selektive Wahrnehmung ist was Gutes, weil die hilft uns, uns in einer komplexen Umwelt zurechtzufinden, indem sie die Aufmerksamkeit auf das lenkt, was für uns relevant erscheint. Also wir brauchen das, ja, dass unser Gehirn Informationen priorisiert, die mit aktuellen Zielen, Erwartungen oder Erfahrungen übereinstimmt und gleichzeitig unwichtige oder widersprüchliche Reize oft unbewusst ausblendet. Weil wenn wir das nicht machen würden, dann würden wir eine kognitive Überlastung haben. Und die versucht natürlich das Gehirn zu vermeiden. Also man kann auch sagen, dass wir Menschen dazu neigen, Informationen eher wahrzunehmen, die unsere bestehenden Überzeugungen stützen. Und diese gegenteiligen Hinweise, also die sozusagen an unserem Weltbild rütteln würden, übersehen wollen. Und das nennt sich Bestätigungsfehler, auch Confirmation Bias genannt. Und wie gesagt, das ist eigentlich was sehr Positives, weil das ja unser Gehirn vor Überlastung schützt. Und das hilft uns natürlich auf der einen Seite, das kann aber auch dazu führen, dass wir Dinge einseitig oder verzerrt sehen. Und ich will nicht behaupten, dass das der Fall ist bei der Hörerin und vor allem will ich ja auch absolut nicht ihre persönlichen Erfahrungen absprechen. Ich weiß es einfach nicht. Ich will bloß damit klar machen, das ist ein Thema, das würde ich sehr vorsichtig angehen und dem auch in der Beratung eventuell nachgehen. So, sie schreibt außerdem weiter, meine Essintuition hatte mir phasenweise großen Appetit auf Tofu, dunkle Schokolade, Grapefruits, lange gereiften Käse, Thunfisch in der Dose oder Sauerkrautsalat mit Speck gemacht. Nur als Beispiele, es gab natürlich viel, viel mehr andere Lebensmittel auch. Bis zu dem Crash war ich völlig überzeugt, dass alles okay ist und ich habe mich sogar viel ausgewogener und gesünder ernährt als vorher, obwohl ich das niemals forciert hatte. Es hat sich von ganz allein entwickelt und schien so mühelos zu sein. Was ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht wusste, diese vielgerühmte Intuition, auf die ich so stolz war, hatte mir immer mehr und mehr und mehr Lust auf Histaminbomben gemacht. Mein Körper signalisiert mir, er bräuchte das, nur leider dauerhaft und leider schadet es mir. Sie schreibt jetzt zum Beispiel an anderer Stelle noch, dass es keine Verbote gab in ihrer Ernährung. Und in der Beratung würde ich jetzt erstmal nachfragen, gab es diese Verbote nicht auf dem Teller und gab es diese Verbote auch nicht im Kopf? Und da wäre ich oft mit großen Augen angeschaut. Schuldgefühle oder wenn ich so, ich sollte beim Essen habe oder wenn ich unangenehme Gefühle beim Essen bestimmter Lebensmittel habe oder wenn ich vielleicht auch heimlich esse, dann sind es alles auch Hinweise auf Verbote und zwar diese mentalen Verbote, diese Verbote im Kopf und auch die können eine Art Nachholbedarf auslösen. Also wenn ich immer Schuldgefühle hatte, wenn ich bestimmte Lebensmittel gegessen habe und mir jetzt die Erlaubnis gebe, ja, dann habe ich vielleicht so in meiner persönlichen Wahrnehmung das Gefühl, ich hatte nie Verbote. Ich habe aber vielleicht trotzdem eine Art Nachholbedarf, weil das so ein mentales, unbewusstes Verbot war, das jetzt diesen Nachholbedarf auslöst. Also wie gesagt, sind alles nur Thesen. In der Beratung würde man dem jetzt also weiter nachgehen. So, und die andere Sache ist, auch ich persönlich fühle mich sehr zu Histaminbomben hingezogen, aber ich zweifle nicht an meiner Intuition. Warum? Das liegt daran, dass histaminarmes Essen extrem fad schmeckt, wenn du da nicht einiges an Energie reinsteckst. Ja, also ich kann jetzt nur von mir sprechen, ich kann keine Zwiebeln essen, ich kann keinen Knoblauch essen, ich kann nichts Fermentiertes essen, also sowas wie Balsamico-Essig, Sojasauce, aber dazu gehört zum Beispiel auch Joghurt. Ne? Manche Sauermilchprodukte gehen so in Minimengen, aber eigentlich nicht. Ich kann nichts Gereiftes essen, so wie Käse, ich kann nichts Geräuchertes essen, so wie Speck, Räucherfisch, Räuchertofu. Ich kann nichts essen, was in Essig eingelegt ist, ich kann keinen Alkohol trinken, ich vertrage viele Gewürze nicht, ich vertrage Geschmacksverstärker oder auch Hefeextrakt sowieso nicht. Ich kann keine Zitrone essen, keine Tomate essen, keine Pilze essen. Ich esse kaum Fleisch. Ich vertrage aber auch die veganen Alternativen nicht, weil verarbeitet oder auf Soja, Hülsenfrüchte oder Samen-Nüsse-Basis, weil ich kann kein Soja essen. Hülsenfrüchte gehen bei mir nur in kleinen Mengen. Verarbeitet, das geht sowieso schwierig. Frittiert, das geht auch schwierig. Nüsse und Samen geht auch nur in kleinen Mengen. Also ich habe eine eher schwere Form der Histaminintoleranz, weil bei mir auch noch das Mastzellaktivierungssyndrom hinzukommt. Also ich reagiere auch sehr stark auf sogenannte Liberatoren, also die selber kein Histamin haben, aber eine Histaminausschüttung im Körper auslösen können. Und ja, mir bleibt nicht viel. Also ich bin extrem eingeschränkt beim Essen. Mir bleibt Kartoffeln, Reis, Vollkorngetreide, die meisten Gemüsesorten, aber eben auch nicht alle. Und Olivenöl und Salz. Auswärtsessen oder Fastfood, das ist extrem schwierig. Das vertrage ich in der Regel nicht. Aufwärmen kann ich auch nichts. Und ich erzähle es dir jetzt nicht, weil ich Mitleid will, sondern es geht darum, dass mein Essen extrem fad ist. Und wenn ich es mir aussuchen könnte, ja, würde ich auch diese ganzen Histaminbomben essen. Und die Frage ist halt eher, ne, wie gehe ich denn mit sozusagen Verboten um, die notwendig sind. Also meine Nahrungspräferenz ist ganz klar nicht histaminarm. Ne? So bin ich nicht aufgewachsen und wie gesagt, für mich persönlich schmeckt es oft sehr, sehr fad. Und ja, meine Intuition, da würde mir idealerweise mein Körper signalisieren, was ihm gut tut oder was er gerade braucht. Und ja, meine Intuition kann durch erlernte Muster, Umweltfaktoren oder physiologische Veränderungen verzerrt sein. Ich habe aber ja auch gleichzeitig Präferenzen. Und eine Präferenz ist eine erlernte oder auch biologisch geprägte Vorliebe für bestimmte Lebensmittel. Also biologisch geprägt zum Beispiel ist, dass die meisten Kinder kein Bitter mögen, aber süß. Weil es gibt nichts Giftiges, was also was süß ist in der Natur. Also bitter ist eher das, was, ne, wo man vorsichtig sein muss, und süß ist eher das, was sicher ist. Also es gibt diese biologisch geprägten Vorlieben. Und die sind auch oft unabhängig von ihrem Nutzen oder Schaden, ne, für den Körper. Die Präferenz für süß. Ja, wenn ich kiloweise Zucker esse, wird das natürlich nicht besonders, ja, gesundheitsförderlich sein. Und diese Präferenz, die entsteht durch Geschmack, Gewohnheit, Emotionen oder auch Belohnungssysteme. Und diese Präferenz ist auch nicht immer mit dem tatsächlichen körperlichen Bedarf verknüpft. Also wir müssen hier ganz arg aufpassen, dass wir Intuition auch nicht mit Präferenz verwechseln. Und jetzt einfach mal in Anführungszeichen so beschließen, intuitiv zu essen, das radiert ja diese Lernerfahrungen, die wir gemacht haben, oder auch diese Präferenzen, die wir uns im Laufe unseres Lebens angeeignet haben, nicht einfach aus. Und hinzu kommt dann auch noch, wir haben gerade bei der Histaminintoleranz noch eine besondere Problematik. Und zwar, es ist ja nicht wie bei einer Allergie, dass du sozusagen eine kleine Menge isst und dann mit voller Wucht sozusagen reagierst. Ja, also Allergien, die, ja, sehr vereinfacht gesagt, ja, also bitte seid nachsichtig mit mir. Aber bei Allergien ist es so, dass du auf kleine Mengen sozusagen mit 100% Immunsystem wertvoll hoch reagierst. Bei Intoleranzen ist es so, die sind dosisabhängig, die sind situationsabhängig, die sind konstitutionsabhängig. Was meine ich damit? Dosisabhängig ist, ich kann von vielen Sachen eine sehr kleine Menge essen, ohne dass was passiert. Ich kann Tomaten beispielsweise im Urlaub essen, oder ich kann mir sehr viel mehr erlauben, wenn ich nicht gestresst bin. Ja, dann vertrage ich sehr viel mehr. Aber die ganzen Sachen kann sich auch aufsummieren. Ja, also ich kann zum Beispiel heute was essen, was ich vertrage. Wenn ich es morgen nochmal esse, dann war es zu viel. Und ich habe gerade bei der Histaminintoleranz auch noch verzögerte Reaktionen des Körpers. Also Symptome treten oft erst Stunden später auf. Es können Symptome 48 oder 72 Stunden später auftreten. Und das Problem ist, dadurch habe ich keinen Lerneffekt. Ja, also ich habe mal, also quasi gegenteiliges Beispiel, ich habe mal versucht, histaminfreien Wein zu trinken. Und ich habe wirklich, also es hat keine 5 Minuten gedauert, und ich habe wirklich eine ganz, ganz kleine Menge nur probiert. Es hat keine 5 Minuten gedauert und ich hatte richtig schlimme Migräne. Ich war 4 Tage krank, und dann ist natürlich dieser unmittelbare Lerneffekt so stark, dass der alle meine Präferenzen aushebelt. Ja, ich trinke extrem gern Wein, aber ich würde es nicht machen wollen oder nicht mehr, weil ich das nämlich nicht wieder wiederholen will. Also dieser Lerneffekt ist da extrem stark. Wenn es dir aber scheiße geht, ja, was halt bei Histaminintoleranz oft so ist, und du dich dann fragst, okay, woran lag's denn jetzt? Liegt es daran, dass ich meine Tage gekriegt habe, oder das Wetter umgeschwungen ist, oder dass ich heute Nacht nicht geschlafen habe, oder dass ich irgendwie jetzt im Stress war, oder dass ich eine Deadline hatte, oder liegt's vielleicht an den 6 Cashewkernen, wo ich normalerweise nur 5 esse, ist einfach schwierig, ne? Und es macht's zusätzlich schwierig. Und da darfst du dir auch dann wieder mal bewusst machen, dass so eine klare Intuition sich eigentlich erst entwickeln kann, wenn auch andere Einflussfaktoren als nur Geschmack oder das in Anführungszeichen Bedürfnis, etwas Bestimmtes zu essen, reflektiert werden. Ne? Indem man zum Beispiel auch beachtet, wie sich bestimmte Lebensmittel langfristig auf das Wohlbefinden auswirken. Also es geht nicht nur um diese bedingungslose Erlaubnis, es geht auch darum, welche Wirkung hat dieses Lebensmittel auf meinen Körper und wie kann ich das längerfristig dann mit in meine Essensentscheidungen einbeziehen? So, und die Hörerin schreibt außerdem, meine Frage ist, hast du ansatzweise eine Ahnung, warum eine Intuition so aus dem Ruder laufen kann? Wenn ich plötzlich wieder wie in der Honeymoon-Phase massenhaft Schokolade gegessen hätte oder anderes aus der Kategorie süß und cremig, wäre mir sofort klar gewesen, dass das emotionales Essen ist, und ich hätte umgehend die Ursache meiner seelischen Schieflage gesucht. Aber bei Histamin? Da macht das mit dem emotionalen Essen für mich keinen Sinn, und eine andere Erklärung finde ich auch nicht. Wie kommt mein Körper, der ja nicht mein Feind ist, auf die Idee, sich selbst mit zu viel viel Histamin abzuschießen, indem er mich intuitiv nur noch nach solchen Lebensmitteln greifen lässt. Das ist nun auch schon wieder ein Weilchen her. Ich esse inzwischen mehr oder weniger nach einem Plan, da ich sowas nicht nochmal erleben will, würde ich intuitiv essen, was ich zwischendurch immer wieder getestet habe. Meine Ernährung bestünde nach wie vor größtenteils aus Histaminbomben oder histaminfreisetzenden Nahrungsmitteln. Ja, hätte ich keine Histaminintoleranz, wäre das bei mir auch so, weil das meine geschmackliche Präferenz ist. Also auch hier wieder die Frage, was ist Präferenz, was ist Intuition? Und wir dürfen das nicht verwechseln. Und ich frage mich sowieso, ne, ist wirklich Ihre Intuition aus dem Ruder gelaufen? Was meine ich damit? Ich würde wahrscheinlich in der Beratung sowas sagen wie, ich finde es spannend, dass du das Gefühl hast, deine Intuition ist aus dem Ruder gelaufen. Oft ist aber das so, dass das, was wir für Intuition halten, eigentlich auch von äußeren Einflüssen oder von erlernten Mustern überlagert wird. Nun, die Frage ist, wie sehr hast du wirklich schon intuitiv gegessen und wie viel unbewusste andere Anteile sind da noch mit reingekommen? Also bist du vielleicht unbewusst anderen Faktoren gefolgt? Und das passiert vielen, das passiert mir auch. Und das ist auch überhaupt kein Zeichen dafür, dass irgendwas mit dir nicht stimmt oder dass du was falsch machst, sondern das ist einfach normal, dass diese Faktoren, diese äußeren Faktoren, die ich jetzt beispielsweise auch gerade in der Podcast-Episode erklärt habe, unsere Intuition fehlleiten. Und ne, vielleicht wollen wir mal schauen, welche Signale wirklich aus deinem Körper kommen und was an Essverhalten eher so aus Gewohnheiten, Emotionen oder externen Regeln entstehen. Oder irgendwie, also ja, irgendwie so ähnlich würde ich es halt sagen. Und wichtig ist aber ihr wirklich klar zu machen, sie hat nichts falsch gemacht. Und ne, wichtig als Behandlerin ist es, wertschätzend zu bleiben, auch Gefühle ernst zu nehmen, nicht in Frage zu stellen, ja, auch die Lebensrealität anzuerkennen, aber gleichzeitig auch so diesen Raum für eine Reflexion ohne Schuldzuweisung zu öffnen. Also wirklich zu überlegen, welche anderen Perspektiven könnte ich noch einnehmen. Und ne, sie schreibt ja, sie ist mittlerweile wieder mehr oder weniger nach einem Plan. Das mache ich auch. Ne, und der wurde mir theoretisch ja auch in Anführungszeichen auferlegt. Aber es ist meine Entscheidung, ihm zu folgen, weil ich weiß, was passiert, wenn ich Dinge esse, die ich nicht vertrage. Und auch das gehört zur intuitiven Ernährung dazu, dass du die Reaktionen und Signale deines Körpers eben in diese zukünftigen Essentscheidungen mit einbeziehst und dann eventuell auch bestimmte Lebensmittel nicht mehr isst. Und der Betreff dieser E-Mail war übrigens, warum habe ich mich durch intuitive Ernährung krank gegessen? Und ich persönlich glaube nicht, dass sich die Hörerin durch intuitive Ernährung krank gegessen hat. Allerdings, na, das ist auch wieder so eine These und das lässt sich im Einzelfall natürlich nicht nachvollziehen oder beweisen. Warum ist es meine These? Bei mir persönlich war es genau andersrum. Ich habe mich gefragt, ob ich mich durch Diäten krank gegessen habe. Also in meiner krassesten Diätphase, dieser letzte Alles- oder Nichts-Aufschrei, wo ich so extrem gegen meinen Körper gekämpft habe, mich teilweise sehr gewaltvoll auch ja gegen mich selbst verhalten habe oder gegen mich selbst vorgegangen bin, da hat sich bei mir die Histaminintoleranz manifestiert. Also ich habe im Prinzip das genaue Gegenteil gemacht. Und es gibt jetzt kein Paralleluniversum, in der ich nie Diät gemacht habe und in der meine Hörerin nicht das intuitive Essen für sich entdeckt hat. Und das macht es uns einfach so schwer, Vergleiche zu ziehen, ne, weil es dieses Paralleluniversum nicht gibt. Und die Frage ist für mich daher eher, ne, ist es hilfreich, wenn sie so denkt, dass sie durch die intuitive Ernährung krank geworden ist. Und da ist es absolut nachvollziehbar, so zu denken. Der Wunsch, unser aller Wunsch, die Welt zu erklären, der hat ganz tief verwurzelte psychologische und neurobiologische Ursachen. Es geht dabei um Sicherheit, es geht um Kontrolle, es geht um Sinngebung. Wir alle haben das Bedürfnis nach Vorhersagbarkeit. Also es ist auch so eine Art, so eine Form von Kontrolle. Unser Gehirn ist darauf ausgelegt, Muster zu erkennen, zukünftige Ereignisse vorherzusagen. Wenn wir Dinge erklären können, dann fühlen wir uns sicherer. Und der psychologische Mechanismus dahinter ist, dass das Kontrollmotiv dafür sorgt, dass wir Unsicherheiten reduzieren möchten. Selbst wenn die Erklärungen vielleicht nicht immer objektiv richtig sind oder vielleicht nicht immer im Einzelfall beweisbar sind oder nachvollziehbar sind. Wir wollen diese kognitive Dissonanz vermeiden, die ich schon angesprochen habe. Also wenn wir diese widersprüchlichen Informationen erhalten, entsteht diese innere Spannung und indem wir Erklärungen finden, hilft es uns, diese Spannung aufzulösen. Und wir wollen natürlich auch unsere Erlebnisse in so größere Zusammenhänge einordnen, um Sinn und Bedeutung zu schaffen. Ja, also dieser psychologische Mechanismus dahinter ist unser Bedürfnis nach Kohärenz, also eine stimmige und verständliche Weltsicht, die uns hilft, Identität und Werte zu festigen, die uns aber auch wieder Sicherheit gibt. Und selektive Wahrnehmung, die hatten wir ja auch bereits. Unser Gehirn ist evolutionär darauf programmiert, sich auf bestimmte Reize und Zusammenhänge zu fokussieren und Informationen zu bevorzugen, die unser Weltbild bestätigen. Und es ist ja tatsächlich immer noch so, dass viele Fachkräfte die intuitive Ernährung für gefährlich halten. Ich habe da auch eine Episode dazu gemacht, das ist die 110, und sich da insofern sicher zu fühlen, dass ich dann sage, okay, ich glaube lieber das, weil alles andere beschert mir so viele kognitive Dissonanzen durch diese ganzen widersprüchlichen Informationen. Da fühlt es sich für mich irgendwie angenehmer an, wenn ich die Welt lieber auch so sehe wie da die ExpertInnen. Und die Hörerin schreibt jetzt noch, dass sie im Alltag inzwischen damit klarkommt. Also sie hat sich anscheinend eingerichtet, aber die Frage, was mit ihrer Intuition in Anführungszeichen falsch ist und ob sie jemals wieder trauen kann, beschäftigt sie sehr. Und auch hier, ich kann das absolut nachvollziehen. Es würde mir ganz, ganz genauso gehen. Und für mich ist jetzt nochmal eher so die Frage, was fängt denn jetzt meine Hörerin mit den ganzen Infos an, die ich jetzt gegeben habe, mit diesen ganzen Gedanken und Impulsen? Und das kann sie nur selbst beantworten. Sie kann jetzt natürlich nach Plan essen, sie kann Diät machen, sie kann aufhören mit der intuitiven Ernährung oder sie kann weitermachen. Ich hatte auch das im Prinzip schon alles. Also ich habe auch KlientInnen, die sind wieder zurück zu Diäten gegangen, also zumindest von zweien weiß ich's. Und das ist eine Entscheidung, die sie auch im Kontext ihrer eigenen Bedürfnisse treffen darf. Ich persönlich glaube nicht, dass mit ihrer Intuition etwas falsch ist. Und ich glaube, dass ein großer Teil des Prozesses beim intuitiven Essen ist, genau an diesem Vertrauen zu arbeiten und sich genau mit dieser Frage zu beschäftigen. Ne? Wie ich meiner Intuition vertrauen kann. Und jetzt nochmal die Frage, ist es hilfreich, so zu denken, dass sozusagen ihre Intuition sie in die Pfanne gehaut hat? Die unangenehme Wahrheit ist, wir können nicht immer alles erklären und wir können viele Einflussfaktoren nicht sicher bestimmen. Wir können uns aber bewusst machen, dass das Bedürfnis, die Welt zu erklären, tief in unserer Psyche verankert ist, weil es Sicherheit gibt, Unsicherheit reduziert und auch unsere Identität und soziale Zugehörigkeit stärkt. Und es kann aber auch dazu führen, dass wir uns an Erklärungen festhalten, selbst wenn sie vielleicht fehlerhaft oder unvollständig sind. Was nicht heißen soll, dass das jetzt wirklich so ist. Ich möchte ihr diese Erfahrungen absolut nicht absprechen. Ich möchte nur erklären, was halt psychologisch auch ein Stück weit dahinter stecken kann. Und ich weiß jetzt nicht, wie alt meine Hörerin ist. Eine Histaminintoleranz manifestiert sich etwa zu 80% bei Frauen, häufig um das 40. Lebensjahr, auch wenn es vorher schon Symptome gab. Und wir wissen einfach nicht, hätte sie jetzt diese Diagnose entwickelt, mit oder ohne im intuitiven Essen. Ich glaube aber nicht, dass es hilfreich ist, in dieser Denkweise stecken zu bleiben, weil das nämlich ihr ihre Selbstwirksamkeit nimmt. Und ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, auch eine solche Diagnose zu betrauern und dann aber weiterzumachen. Und das meine ich nicht im Sinne von, man muss jetzt so das Mindset ändern. Also das ist so eine total toxische Positivität, die da häufig auch gelebt wird. Also nur weil ich mein Mindset verändere, verändert sich nicht alles zum Guten. Ich glaube, und das ist auch wirklich, ja, fast der Kern jetzt meines neuen Buches, dass wir uns fragen können, ne, wo kann ich mir meine Selbstwirksamkeit zurückholen? Und damit meine ich jetzt nicht unbedingt Kontrolle, sondern der Glauben an mich selbst, dass ich eine Situation beeinflussen kann. In welchen Mäuseschrittchen kann ich da vielleicht vorgehen? Und wie kann ich es mir leichter machen, mit dieser Situation gut umzugehen? Und wie kann ich das vielleicht auch ertragen, dass ich eben nicht alle Fragen, die ich habe, beantworten kann? Und ne, wie kann ich mich entscheiden, wie ich jetzt weiter vorgehe? Möchte ich weiterhin intuitiv essen und auch da weiter daran arbeiten? Oder ist mein Bedürfnis nach Kontrolle gerade so groß, dass das mir vielleicht nur einen Essensplan geben kann? Und auch hier gibt's kein richtig oder falsch, sondern eine persönlich passende Strategie, die man beispielsweise auch dann in einer Ernährungsberatung vielleicht so ein bisschen auch herauskristallisieren kann. So, das war jetzt eine sehr lange Episode, so lange wollte ich eigentlich die gar nicht machen, aber ich hatte tatsächlich viel zu dem Thema zu sagen. Und ich hoffe auch, dass es für dich hilfreich war, mal so einen Einblick in eine Beratung auch zu bekommen, wie man sich so einer Fragestellung nähert. Bei mir ist es leider so, falls du jetzt Lust auf eine Beratung gekriegt hast, ich bin für 2025 schon ausgebucht. Ich biete allgemein momentan nur wenige Beratungen an und ich nehme auch keine neuen KlientInnen auf momentan. Ich habe mich jetzt sehr auf mein Buch konzentriert. Ich konzentriere mich dieses Jahr sehr auf meine Referentinnen- und Speakerinnen-Tätigkeit. Nehme aber gerne Kontakt auf, falls du dich für eine gewichtsneutrale Beratung interessierst. Ich empfehle dir da sehr gerne kompetente KollegInnen, die auch nach Health at Every Size oder der intuitiven Ernährung oder gewichtsneutral beraten. Und apropos ReferentInnen-Tätigkeit und kompetente Kollegin, am 8. April halten meine Kollegin und Freundin Lisa Michelle Dietz und ich ein Eintagesseminar für die Deutsche Gesellschaft für Ernährungspsychologie und dieses Seminar heißt mit Worten heilen statt verletzen, emotionales Essen durch gezielte Kommunikation entschärfen. Also wir gehen auf Hürden und Fallstricke in der bisherigen Ernährungskommunikation ein. Wir stellen mögliche Lösungsansätze vor. Wir schauen uns den Einfluss von Sprache auf Behandlungspraktiken auf Compliance und auch auf die Wirksamkeit der Behandlung. Wir schauen uns negative Auswirkungen von Essensverboten an, Schuld- und Schamgefühle, Gewichtsstigmatisierung und was das alles auf unser Verhalten oder wie sich das alles auf unser Verhalten auswirkt, ob gesundheitsförderlich oder nicht. Und wir werden auch emotionales Essen als Fallbeispiel haben und wie wir unsere Sprache aktiv gestalten und positive Veränderungen fördern können. Und ich kriege öfter mal die Rückmeldung, ach, du machst immer nur Seminare für Fachkräfte. Und ja, die Zielgruppe sind Ernährungs- und Gesundheitsfachkräfte, aber wir gestalten dieses Seminar so, dass du auch als interessierter Laie viel rausholen kannst. Natürlich setzen wir ein gewisses Grundlagenwissen voraus. Also ich werde jetzt nicht erklären, was ein Protein ist oder wie man ein BMI ausrechnet. Das würden wir voraussetzen. Aber viele meiner KlientInnen könnten da auch locker mitmachen. Also falls du da Lust hast, es steht auch Nicht-Fachkräften offen, sich da anzumelden. Die Anzahl der Plätze ist begrenzt. Ich würde mal jetzt einfach behaupten, ganz selbstbewusst, das Preis-Leistungs-Verhältnis ist sehr unschlagbar. Also falls du da Lust hast oder falls du Fragen hast, ich habe natürlich den Link auch in den Shownotes verlinkt. Oder du gehst einfach mal da auf die Homepage der Deutschen Gesellschaft für Ernährungspsychologie. Vielleicht ist es was für dich. Und ja, damit bin ich jetzt am Ende meiner Episode zur fehlgeleiteten Intuition. Ich danke dir von Herzen, dass du mir heute deine Zeit geschenkt hast. Und ich hoffe, dass du nächste Woche auch wieder dabei bist. Und das war's für heute. Ich hoffe, dass dir die Episode gefallen hat und dass du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Wenn du Lust hast, in Kontakt zu bleiben, abonniere meinen Podcast und meinen Newsletter. Da bekommst du immer alle wichtigen Infos und verpasst garantiert nichts. Für alle, die nochmal tiefer ins Thema Gesundheit und Gewicht einsteigen wollen, kann ich mein erstes Buch Gesundheit kennt kein Gewicht empfehlen und mein zweites Buch erscheint am 2. April 2025. Das kannst du bereits jetzt schon vorbestellen. Es heißt Intuitiv essen, gesünder werden, besser leben bei chronischen Krankheiten wie Bluthochdruck, Diabetes Typ 2, PCOS, Allergien und Co. Und darin zeige ich auf, wie du trotz chronischer Erkrankung ohne Diät und den Verzicht auf bestimmte Lebensmittel genussvoll und entspannt essen kannst. Schau einfach in die Shownotes oder auf meiner Homepage www.antonipost.de vorbei. Dort findest du alle wichtigen Links und Infos. Falls du denkst, dass es da draußen jemanden gibt, dem der Podcast auch gefallen könnte, dann freue ich mich, wenn du der Person davon erzählst oder ihr gleich den Link zum Podcast weiterleitest. Und ganz besonders würde ich mich auch freuen, wenn du bei Spotify oder Apple Podcasts oder wo auch immer du den Ist doch was du willst Podcast hörst, bewertest, denn damit hilfst du anderen Menschen dabei, den Podcast zu finden und Diäten hinter sich zu lassen. In diesem Sinne, ist doch was du willst und alles Liebe, deine Antonie.